Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Petrusbrief die Verse 5 bis 8. Wir haben am vergangenen Sonntag mit der Betrachtung dieses Abschnittes begonnen, machen heute Morgen Fortsetzung und fügen, so Gott will, noch einen dritten Teil an, in einigen Wochen. 2. Petrus, Kapitel 1, 5 folgende. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Keine Rechtfertigung, die nicht Heiligung bewirkt, und keine Heiligung ohne Rechtfertigung. So haben wir am vergangenen Sonntag betont. Also es gibt keine Rechtfertigungsgnade, die nicht dazu führt, dass wir ein für Gott abgesondertes Leben führen, ein Leben zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit. Und es gibt auch keine Heiligung ohne die Voraussetzung der Rechtfertigungsgnade, dass wir also vor Gott gerecht sind, ausschließlich allein durch das, was Christus am Kreuz auf Golgatha für uns getan hat. Wenn wir wirklich begriffen haben, was die Rechtfertigungsgnade beinhaltet, und wenn wir sie wirklich im lebendigen Glauben erfasst haben, so können die dementsprechenden Früchte in unserem praktischen Glaubensalltag nicht gänzlich fehlen. Andernfalls handelt es sich, wie Jakobus es ausdrückt und sehr deutlich macht, um einen toten Glauben, um ein Kopfwissen, das aber keine lebendige Herzensgewissheit ist. Auf der anderen Seite sind alle unsere Bemühungen, ein geheiligtes Leben zu führen, ohne dass wir uns immer wieder an der Tatsache erfreuen, dass wir in Christus eine vollkommene Gerechtigkeit haben vor Gott, und darin eben auch alles eingeschlossen ist, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient, wie Petrus hier sagt in den ersten Versen, dann ist alles Streben nach einem geheiligten Leben völlig nutzlos. Also dann wird der alte Mensch mit der Zeit immer frömmer gemacht und genau das geschieht, was einmal Johannes Seitz so ausgedrückt hat: Ehe der alte Mensch sich abschlachten lässt, wird er fromm. Dann werden wir in uns selbst immer frömmer. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir auch immer selbstgerechter und dünken uns besser als diejenigen, die das Heil noch nicht ergriffen haben, oder auch als Glaubensgeschwister. Gott bewahre uns vor beidem. Es soll so sein, wie der Prophet Jesaja es ausgedrückt hat: Wir sollten nach unten hin Wurzeln schlagen und nach oben Früchte tragen. Nach unten hin Wurzeln schlagen, also immer tiefer gegründet sein in der Rechtfertigungsgnade, und nach oben hin Früchte tragen, das heißt ein geheiligtes Leben zur Ehre Gottes führen. Darin, dass wir im Glauben tiefer wurzelt sind in dem, was Christus zur Verherrlichung seines Vaters und zu unserem ewigen Heil vollbracht hat, liegt die Kraft zu einem fruchtbaren Lebenswandel in Christus. Dieser überaus kostbare Glaube an Christus, unseren Erlöser, bringt alle Früchte in unserem praktischen christlichen Verhalten hervor. Der Glaube geht immer voran und alles andere folgt. Der bekannte Prediger Spurgeon brachte einmal ein schönes Gleichnis. Und zwar hat er den Glauben, der immer vorangeht, verglichen mit einer Bienenkönigin. Wenn man also Bienen in einen Bienenstock hineinbringen will, dann sorgt man zunächst einmal dafür, dass die Bienenkönigin hineinkommt. Und Spurgeon sagt, unsere Bienenkönigin ist der Glaube. Der Glaube geht immer voran. Ist der Glaube da an Christus, vom Heiligen Geist gewirkt, dann folgen auch die entsprechenden christlichen Tugenden, von denen Petrus hier ja auch spricht. Er spricht von der Tatkraft, von der sie begleitenden Erkenntnis, von der Mäßigkeit, der Geduld und so weiter. Das Entscheidende ist, dass der Glaube vorangeht. Ohne Glauben an Christus, durch den Heiligen Geist gewirkt, müssen auch zwangsläufig diese Tugenden in unserem Leben fehlen. Wenn wir nun vom Glauben sprechen, dann dürfen wir das niemals losgelöst tun von der Wichtigkeit der Betrachtung des Wortes Gottes. Der rechte Glaube stützt sich auf Gottes Wort. Das ist entscheidend. Wer Jesus, an den wir glauben, und Gottes Wort, wer Jesus und die Bibel auseinanderreißt, der begibt sich auf einen gefährlichen Weg. Ich denke da noch einmal zurück, dass ein führender Mann in der charismatischen Bewegung einmal gesagt hat, die Bibel, das Bibellesen, das bringt mir gar nichts. Ja? Wenn uns das Bibellesen nichts mehr bringt, dann liegt das nicht an Gottes Wort, dann liegt das an uns. Dann sind wir verschlossen für die Offenbarungen Gottes in seinem Wort. Und dann fragt man sich natürlich, was ist das für ein Glaube? Ein Glaube, der sich nicht stützt auf das geschriebene Gotteswort, das wir ja in der Bibel haben und nirgendwo anders. Ein solcher Glaube ist im Grunde genommen kein christlicher Glaube. Da beschreitet man also ungute, gefährliche Wege. Jakobus ermahnt die Gläubigen in seinem Brief dazu, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören. Und wir beziehen das in der Regel immer wieder auf den Umgang miteinander. Zunächst einmal zuhören, was der andere zu sagen hat, und dann reden. Aber es bezieht sich auf das Hören des Wortes Gottes. Denn Jakobus spricht zuvor davon, dass wir durch das Wort Gottes, durch das Wort der Wahrheit von Gott gezeugt worden sind oder geboren worden sind. Wir sind Erstlinge seiner Kreatur, gezeugt durch das Wort Gottes. Und dieses Wort sollten wir immer wieder und immer wieder aufmerksam hören und, wie es von Maria heißt, wir sollten es in unserem Herzen bewegen, immer wieder darüber nachsinnen, das ist wichtig. Lernt ruhig mal einige Bibelverse auswendig und meint nicht, ihr seid zu alt dafür. Ich spreche jetzt mal die alten Geschwister unter uns an. Man kann noch vieles lernen, dazu lernen, auch im Alter. Ganz abgesehen davon, dass es auch hilft, unser Gedächtnis so ein bisschen zu stärken. Aber das ist ja nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass wir ständig Umgang haben mit dem Wort Gottes, dass es in uns lebendig ist. Alles tun, wenn es Frucht für Gott sein soll, hat seine Wurzeln im Wort Gottes. Wenn es heißt im Johannesevangelium, am Anfang war das Wort, dann sollten auch unsere Aktivitäten immer wieder unter diesem Vorzeichen gesehen werden. Der Herr Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes und wir haben dieses Wort immer wieder auch in dem, was wir in der Bibel lesen oder auch in der Predigt hören. Das sollte immer am Anfang stehen. Auch das Gebet sollte nicht am Anfang stehen, sondern das Wort Gottes steht am Anfang. Und daraus ergibt sich dann auch ein verheißungsorientiertes Beten. Es beginnt also alles in unserem Tun, und Petrus spricht ja von dem, was wir zu tun haben. Er spricht ja hier von den guten Werken. Er spricht ja hier von einem fruchtbaren Leben für Gott. Es beginnt immer alles mit dem aufmerksamen Hören auf Gottes Wort, in dem uns der Wille Gottes kundgetan wird. Wie sollten Sie an den glauben, von dem Sie nichts gehört haben, schreibt Paulus in Römer Kapitel 10. Es heißt von der Lydia, Apostelgeschichte Kapitel 16, der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet ward. Paulus hatte den Frauen in Philippi das Wort Gottes, das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus verkündigt. Und der Glaube kommt eben aus der Predigt, das heißt wörtlich aus dem Gehörten, ja, oder aus dem, was wir lesen, ist ja auch eine Art von Hören, wenn wir in der Bibel lesen, und ich hoffe, dass wir das alle immer wieder reichlich tun. Und so steht auch bei denen, die bereits gläubig geworden sind, denn wir beziehen es ja nicht nur auf die Außenstehenden, dass sie das Wort Gottes hören müssen, ja. Bevor sie zum Glauben kommen können, müssen sie es hören. Sie müssen wissen, was das Evangelium beinhaltet. Aber es gilt ja nicht nur das, was wir gerade gesagt haben, für die Außenstehenden, sondern auch für die Gläubigen. Das Wort Gottes sollte an erster Stelle stehen, so wie der Liederdichter das sagt: Worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um sein Wort zu tun. Kannst du das wirklich so sagen, ja? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um sein Wort, um Gottes Wort zu tun. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, sagt der Herr Jesus, so seid ihr meine rechten Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wir können, um es noch einmal zu sagen, den Herrn Jesus und sein Wort nicht auseinanderdividieren. Und wenn wir vom Wort Gottes sprechen, sprechen wir vom Wort der Bibel, von dem, was geschrieben steht. Nicht von irgendwelchen Offenbarungen, die Einzelne haben, unabhängig vom geschriebenen Wort Gottes. Das ist wichtig, um auf einem guten geistlichen Weg zu bleiben, in der gesunden biblischen Lehre gegründet. Und darin erkennen wir ja auch die Person unseres Herrn Jesus immer klarer, immer besser. Wir leben halt in einer Zeit, in der man eher erfahrungsorientiert leben will, als auch als Christ, als schriftorientiert. Ja? Aber der Glaube an das, was Gottes Wort sagt in der Bibel, steht immer an erster Stelle. Dann kommen die Erfahrungen, die wir machen. Unter dieser Voraussetzung des Glaubens an Gottes Wort sind nun auch, und wir haben am vergangenen Sonntag etwas intensiver darüber gesprochen, sind die sogenannten Imperative, sind die Befehlsformen, die Aufforderungen, die Ermahnungen in den neutestamentlichen Briefen zu beachten. Sie fordern uns dazu auf, in der Kraft Gottes, in Christus Jesus, und so zu verhalten, wie es dem Charakter und dem Willen Gottes entspricht. Das Wort heilig hat ja die Bedeutung von anders. Abgesondert sein für Gott und anders sein, anders als die anderen. Das heißt also, wir haben eine andere Gesinnung in Christus Jesus als Menschen, als die Menschen haben, die ohne ihn leben. Wir haben eine andere Gesinnung, sie ist auf Gott ausgerichtet, auf das, was Gott gefällt, was ihn verherrlicht. Und auch unser Verhalten ist hier und da anders als das derer, die ohne Christus ihren Weg gehen. Petrus spricht den Menschen in Christus an. Also er spricht hier nicht Ungläubige an, sie können diese Frucht gar nicht bringen. Von einem toten Baum kann man nicht erwarten, dass er Früchte bringt. Von einem Menschen ohne Christus kann man nicht erwarten, dass das hier, worüber Petrus hier schreibt, für ihn praktische Wirklichkeit ist. Das ist unmöglich. Aber auch wir Gläubigen müssen uns davor hüten, diese Ermahnungen der Heiligen Schrift so zu verstehen, dass wir nun wieder auf uns selbst gestellt, aus eigener Kraft, dem nachzukommen hätten. Sondern der Mensch in Christus, der aus der Kraft Gottes heraus lebt, der sich vollkommen gerecht weiß vor Gott, in Christus, durch das, was Christus getan hat, dieser Mensch wird angesprochen und dieser Mensch ist auch in der Lage, mehr und mehr das zu tun, von dem die Heilige Schrift hier spricht. Die Ermahnungen wenden sich also an den neuen Menschen in Christus. Da wirkt Gott beides, das Wollen und das Vollbringen, zu seinem Wohlgefallen. Da sind wir es nicht, die wir jetzt die Ärmel hochkrempeln und sagen, jetzt sind wir dran, alles hat Gott für uns getan und jetzt müssen wir sehen, dass wir aus eigener Kraft heraus, aus eigenem Bemühen heraus, das tun, was Gott wohlgefällig ist in unserem praktischen Alltag, Glaubensleben, sondern Gott ist es, der alles wirkt in uns und wir leben aus seiner Kraft heraus und gehen ständig um mit der Rechtfertigungsgnade. Denn hier haben wir etwas Vollkommenes, was vor Gott gilt. Wir bringen also täglich, auch wenn wir gute Werke tun, ausschließlich den Sohn, Gott den Sohn. An ihm hat er sein ganzes Wohlgefallen. Christus ist vollkommen, der Einzige, der gut war und der Einzige, der gut ist. Ihn bringen wir, machen ihn geltend als Sündopfer und auch als Brandopfer, Gott zu einem lieblichen Geruch, so heißt es im Alten Testament. Wir haben nichts zu bringen, auch auf dem Weg der Heiligung sind wir in uns selber arm und leer und haben alles in Christus. Petrus ermahnt uns nun dazu, in der Kraft des Heiligen Geistes alle Mühe aufzuwenden und dann nennt er bestimmte Wesensmerkmale und Verhaltensweisen, mit denen wir unseren Glauben an Christus ausstatten sollen. So wendet alle Mühe daran. Strengt euch an, aber nicht in eigener Kraft, sondern in der Kraft der Gnade Jesu, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis. Erweist in eurem Glauben, so hat Luther hier übersetzt, wörtlich, stattet euren Glauben aus. Das Wort, das Petrus hier gebraucht, erinnert an die Ausstattung eines Chores, der im griechischen Theater eine ganz, ganz große und wesentliche Rolle spielte. Dieser Chor vergrößerte und steigerte das Geschehen und diente dem göttlichen Willen, ja, die Griechen hatten ja viele Götter, den es verkündigte. Die Verantwortung für die Verpflegung, für die Ausstattung des Chores mit Masken und Kostümen wurde einem reichen Bürger übertragen. Alles musste dem Inhalt des Theaterstückes harmonisch angepasst sein. Das ist also das Bild, das Petrus hier vor Augen hat. Jeder wusste sofort Bescheid damals. Ja? Wir müssen das nachschlagen und schauen, was ist denn eigentlich damit gemeint, was bedeutet, was beinhaltet dieses Wort ausstatten, worauf bezieht sich Petrus da? Damals wusste man sofort Bescheid, was Petrus meinte, worauf er sich bezog in dem, was er hier sagte. Und er wendet dieses Bild an auf unser Tun in der Nachfolge Jesu. So sollte auch unser Verhalten als Christen dem Inhalt unseres köstlichen, überaus wertvollen Glaubens entsprechen. Unser Verhalten soll also nach außen unterstreichen, wie herrlich unser Erlöser ist Und zwar mehr und mehr wachstümlich sollte das geschehen, in zunehmendem Maße. Wir sollten also unseren Glauben ausstatten mit all den wunderbaren Wesenszügen unseres Herrn Jesus. Sie sollen Gestalt gewinnen in unserem täglichen Glaubensleben. Das ist es, was Petrus hier meint. Als erstes in der Reihe der Wesensmerkmale und Verhaltensweisen nennt Petrus hier die Tugend. Gemeint ist das, was wir unter Tatkraft verstehen. Also das könnt ihr euch merken, statt Tugend besser Tatkraft. Unser Glaube sollte sich also nicht durch Passivität auszeichnen, sondern durch Aktivität. Passivität ist immer eine kritische und gefährliche Angelegenheit. Ja? Das findet man eben auch in den schwärmerischen Kreisen, wo es heißt, also du musst dich ganz passiv verhalten, ne? Und dann geschieht alles automatisch. Nein, es geschieht nicht automatisch, wir werden angesprochen, die Imperative sind ganz wichtig, so haben wir schon am vergangenen Sonntag gesagt. Und unser Glaubensleben sollte nicht von Passivität, sondern von Aktivität gekennzeichnet sein. Unser ewiges Heil gründet sich in einem Getan von Seiten Gottes aus, in Christus. Da geht es nicht um ein Tun. Wenn wir jemanden fragen würden, wie bist du ein Christ geworden? Und er würde antworten, ja, weil ich dieses und jenes getan habe, dann wüssten wir haben es nicht mit einem wiedergeborenen Menschen zu tun, mit einem echten Christen. Ein Christ wird man durch den Glauben an das oder an den, der alles vollkommen an unserer Stelle vor Gott für uns vollbracht hat. So wird man Christ, durch Buße und Glauben an das Evangelium, das uns geschenkt ist im Sohn Gottes, an seine uns zugerechnete Gerechtigkeit. So wird man ein Christ. Aber dann geht es auch um ein Tun. Dieses Getan wirkt sich aus in einem Tun, in äußeren Handlungen, die den Menschen nützlich sind und worin Gott sich verherrlichen will. Es gibt ich spreche von christlichen Kreisen, durchaus auch von uns, ne? Wir wollen uns nie ausklammern, ne? Wenn wir über solche Dinge reden, auch ich persönlich darf mich nie ausklammern aus dem, was ich euch weitergebe. Es gibt eine leidenschaftslose, gleichgültige Art in geistlichen Dingen, die eben mehr geprägt ist von Passivität als von Tatkraft. Und dieser Art müssen wir den Kampf ansagen. Sein geistlicher Schlaf, aus dem wir Christen unbedingt aufwachen müssen. Und Petrus spricht an zwei Stellen in diesem zweiten Brief davon, dass er die Gläubigen erwecken will. Das heißt, sie sollen aufwachen, falls sie inzwischen eingeschlafen sind, geistlich in ihrem Glaubensleben. Sie sollen aufwachen, sie sollen tätig werden. Sie sollen das, was uns grundsätzlich in Christus geschenkt ist, umsetzen in ihrem praktischen Glauben, in ihrem praktischen Glaubensalltag. Es geht ja letztlich immer in unserem Glaubensleben um die Ehre Gottes. Letztlich geht es immer um ihn. Und deshalb sollten wir nicht in einen geistlichen Zustand hineinkommen oder gar darin verharren, der untätig ist und Gott keine Ehre bereitet. Es geht um Gottes Ehre und es geht auch um das ewige Heil von Menschen. Als Gläubige dürfen wir nicht nach dem Motto leben, Hauptsache mir geht es gut. Wie es um die Gemeinde Jesu bestellt ist, am Ort oder insgesamt, interessiert mich weniger, Hauptsache mir geht es gut. Das ist etwas, was wir der Welt überlassen wollen, den Menschen außerhalb der Gemeinde Jesu, obwohl es auch da keine gute Sache ist, wenn jemand so denkt. Aber wir sollten nicht unter diesem Motto unser Leben führen. Und wir haben in der Bibel ein Beispiel dafür, dass ein Mann, den wir ansonsten ziemlich schätzen und der auch ein guter Mann war, ein gottesfürchtiger Mann, ein König, dass er doch diesen Hang hatte, so zu denken. Ich lese dazu einmal aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 39, einen Vers. Es ist der letzte Vers, der achte Vers in diesem Kapitel. Hiskia hatte Besuch bekommen von Abgesandten aus Babel und er hatte ihnen sämtliche Schätze, die er so hatte, die er so besaß, gezeigt. Und dann bekommt er eine Gerichtsbotschaft von Gott, die auch seine Kinder betraf, diese Gerichtsbotschaft. Sie sollten eines Tages als Höflinge oder ein Teil seiner Kinder als Höflinge am babylonischen Königshof dienen müssen. Und jetzt hören wir uns einmal an, wie Hiskia auf diese Gerichtsbotschaft reagierte. Und Hiskia sprach zu Jesaja: Das Wort des Herrn ist gut, das du sagst. Das klingt doch zunächst gut, ja? Das Wort des Herrn ist gut, das heißt also, er unterwirft sich diesem Wort, diesem Gerichtswort. Und dann kommt's. Dann kommt dieser negative Beigeschmack. Denn er dachte, es wird doch Friede und Sicherheit sein, solange ich lebe. Das heißt, mir wird's gut gehen. Und bin einverstanden mit dem, was du tust. Hauptsache, mir geht's gut. Ja, ich werde das Gericht, das kommen wird, nicht mehr erleben. Hauptsache, mir geht's gut. Und so dürfen wir nicht denken. So nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Ja? Sondern es sollte uns niemals der Zustand, der geistliche Zustand der Gemeinde Jesu, unser persönlicher natürlich zunächst einmal, der Gemeinde Jesu insgesamt, und auch der Welt egal sein. Das darf uns nicht gleichgültig sein, wie es in anderen Menschen ergeht. Und ob Gott geehrt wird und verherrlicht wird im Leben von Menschen oder nicht, das darf uns niemals egal sein. In diese geistliche Lethargie dürfen wir nie hineinkommen. Und wenn wir uns darin befinden, dann heißt es, Buße zu tun, um wieder lebendig zu werden und tatkräftig zu werden. Lasst mich einmal in euer Gebetsleben hineinsehen, ihr Lieben. Lasst mich einmal einen Blick hineintun in euer Gebetsleben. Und dann kann ich euch sagen, ob ihr von dieser Lethargie, von diesem geistlichen Schlaf befallen seid. Wir schauen uns das einmal an, was Paulus im Kolosserbrief schreibt. Er lässt Grüße ausrichten von einem Mitarbeiter namens Epaphras. Und von ihm schreibt er, es grüßt euch Epaphras, der einer von den euren ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit in seinen Gebeten für euch ringt. Ein starker Ausdruck, ja, mit Mühe verbunden, ringt, damit ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und Hierapolis. Und das bezieht sich, wenn er hier schreibt von der vielen Mühe, die dieser Mann hatte, das bezieht sich auf sein Gebetsleben. Das heißt also, Gebet ist auch Arbeit. Oder sagen wir es so, kann auch Arbeit sein, ein Ringen, ein Flehen, ein Stehen vor Gott, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn, aber nicht nur mich, sondern meine Lieben, die Gemeinde und so weiter. Herr, erbarm dich über uns. Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang das Vaterunser, ja? Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und führe uns nicht in Versuchung, lass nichts über unser Vermögen gehen, dass wir dir nicht eines Tages den Rücken zukehren. Erbarm dich über uns und erbarm dich über die Menschen, die dich noch nicht kennen. Tod in Sünden und Übertretungen sind. Erbarm dich über sie. Das ist ein Ringen, das ist Tatkraft im Gebet. Ja? Er stellt ihm also dieses gute Zeugnis aus. Der Zustand dieser Gemeinde war ihm also nicht egal, im Gegenteil. Achten wir also darauf, dass unser Glaube ein tätiger, ein aktiver Glaube ist, statten wir unseren Glauben mit der entsprechenden Tatkraft aus. Dieser tatkräftige Glaube sollte allerdings von einem speziellen Wesensmerkmal begleitet werden, nämlich der Erkenntnis. Und darum heißt es hier, so wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben, stattet euren Glauben aus mit Tugend, also mit Tatkraft, gemeint ist Tatkraft, seid aktiv, tut etwas und in dieser Tatkraft Erkenntnis. Also die Erkenntnis begleitet die Tatkraft, die Aktivität, Erkenntnis, Einsicht. Das bedeutet nichts anderes, als dass unsere Aktivitäten unter der Kontrolle Gottes, unter der Kontrolle des Heiligen Geistes stehen sollten. Das heißt also, sie sollten in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist unter seiner Kontrolle geschehen. Wir brauchen göttliche Erleuchtung für die Art und Weise unserer Tätigkeit. Das ist ganz wichtig. Göttliche Erleuchtung, Einsicht von Gott her, durch sein Wort, durch den Heiligen Geist gegeben. Im Blick auf das, was wir zu tun haben. Die Art und Weise unserer Tätigkeit. Das bewahrt uns zunächst einmal vor einem blinden Eifer. Vielleicht gibt es jemanden unter uns, der jetzt sofort an jemanden aus der Bibel denkt. Blinder Eifer, Petrus. Ne? Allen voran Petrus. Blinder Eifer war es, von dem er beherrscht wurde, als er diesem Knecht bei der Gefangennahme Jesu das Ohr abschlug mit dem Schwert. Das war blinder Eifer. Gut gemeint, aber blinder Eifer. Das war verkehrt, grundverkehrt, was er tat. Aber es gibt auch Dinge, die grundsätzlich richtig sind, von denen niemand sagen kann, das ist falsch, was du tust. Und doch geschehen sie ohne diese göttliche Einsicht. Haben wir diese göttliche Einsicht, diese göttliche Erkenntnis, bewahrt uns das vor einer Vielgeschäftigkeit. Da tun wir durchaus gute und nützliche Dinge, aber verzetteln uns in vielen einzelnen Aktivitäten. In vielen Dingen, die vielleicht gar nicht dran sind, von denen der Herr gar nicht will, dass wir sie tun. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, dass wir möglichst viel tun, dass wir Hans Dampf in allen Gassen spielen. Es kommt nicht immer auf die Quantität an, sondern es kommt vor allen Dingen auf die Qualität dessen an, was wir tun. Gold, Silber, Edelsteine, Begriffe aus der Heiligen Schrift, aus dem 1. Korintherbrief, kommen vergleichsweise in geringerer Anzahl vor als Holz, Stroh und Stoppeln. Davon hat man eine Menge, ja? Von Gold, Silber und Edelstein weniger. Watchman Nee hat einmal gesagt, dem wir ja nicht in allen Dingen folgen können, aber durchaus hat er sehr, sehr kostbare Wahrheiten auch erkannt und ausgesprochen. In Zeiten des Abfalls, so sagt er, schaut Gott weniger auf bloße Brauchbarkeit als auf innere Qualität. Die Qualität hängt nicht in erster Linie von dem ab, was einer redet oder was einer tut, sondern von dem, was einer ist, ja. von dem, was einer ist. Ein Wort aus dem Munde eines Menschen, der es gelernt hat, in der Kraft der Auferstehung innere Sterbenswege zu gehen, Wege der inneren Ohnmacht, in der Abhängigkeit vom Herrn Jesus. Ein einziges Wort aus dem Munde eines solchen Menschen ist mehr wert als viele Worte, gesprochen aus der natürlichen, angeborenen Kraft des Menschen. Und so verhält es sich auch mit allem anderen. Nun, wir können nicht sagen, dass jemand, der viel tut, der ein großes Arbeitspensum ableistet oder leistet. Wir denken jetzt mal an einen bekannten Mann wie ein Luther, ja, der in seinem verhältnismäßig kurzen Leben ungeheuer viel gearbeitet hat, geleistet hat. Ja. Man kann nicht immer sagen, dass das nur Heustroh und Stoppeln waren. Ja. Wie viel ein Mensch tun kann, das hängt auch oft von seiner natürlichen Veranlagung ab, das hängt von seinem augenblicklichen gesundheitlichen Zustand ab, von seinem Alter und so weiter. Aber eines sollte klar, das muss nicht unbedingt immer viel Geschäftigkeit sein, wenn jemand viel tut. Aber auf jeden Fall sollte es keine Fehlgeschäftigkeit sein. Grundsätzlich gilt, dass wir in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat. Epheser Kapitel 2. Und dazu brauchen wir eben diese praktische Einsicht, ja, von der Petrus hier schreibt, göttliche Einsicht. Voraussetzung dafür, dass sie uns zuteil wird, diese göttliche Einsicht, ist die Bereitschaft, uns nach Gottes Programm zu richten und nicht umgekehrt. Das ist etwas, was ich immer wieder hier betone. Ja? Wir neigen von Natur aus alle dazu, unser eigenes Programm zu machen und Gott soll das dann abhaken. Ne? Und wir brauchen dann seine Kraft und seinen Beistand, damit das geschieht, was wir geplant haben, damit unser Programm durchgezogen werden kann. Das muss nichts Verkehrtes sein, was wir da vorhaben. Aber es sollte umgekehrt sein. Gott macht Programm. Er ist es, der Programm macht. Und wir sind in Christus Jesus seinem Programm angepasst. Das ist wichtig. Es muss immer umgekehrt gehen. Und wenn das so geht, dann handeln wir im Namen Jesu. Im Namen Jesu zu handeln bedeutet, etwas zu tun, weil Gott es will, nicht weil wir es wollen. Selbst da, wo es mit unserem Willen übereinstimmt, weil Gott es will, durch seine Kraft und zu seiner Verherrlichung. Das haben wir nur im Namen Jesu, das haben wir nicht in unserer Natur. Möchte jemand sagen, ja, aber es gibt bestimmte Dinge im alltäglichen Leben, ich muss morgens zur Arbeit und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die einfach dran sind, die einfach geschehen müssen. Als Christen sollten wir hier umdenken, gelernt haben, dass wir auch die Dinge, die ganz normal zu unserem alltäglichen Leben dazugehören, wenn ich also morgens zur Arbeit gehen muss, unter diesem Vorzeichen tun, weil Gott das will, zur Verherrlichung seines Namens und in seiner Kraft. Alles, was ihr tut, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und danket Gott dem Vater durch ihn. Der Herr Jesus sagt, das ist meine Speise, meine Freude, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und er hat nichts getan, unabhängig vom Willen des Vaters. Er hat nicht aus dem eigenen Willen heraus gehandelt, das hätte er tun können, aber er hat sich völlig dem Willen des Vaters untergeordnet und hat das getan, was er sah, dass der Vater tat. So drückt er sich aus. Ja? Also Abhängigkeit vom Programm Gottes. Das schließt ein, dass wir uns konzentrieren auf das, was Gott von uns, von dir ganz persönlich erwartet und nicht von einem anderen. Wir neigen ja auch an dieser Stelle dazu, immer gerne das tun zu wollen oder die Gaben und Befähigungen haben zu wollen, die ein anderer hat. Gott bestimmt das. Er teilt aus, so sagt Paulus 1. Korinther Kapitel 12. Der Heilige Geist teilt aus die Befähigungen, wie er will, nicht wie wir wollen. Und da wollen wir nicht nach den Befähigungen eines anderen schielen, sondern wollen das tun und uns auf das konzentrieren, was Gott uns an Befähigung und an Aufgaben gegeben hat, verordnet hat. Damit gehe um, schreibt der Apostel Paulus, im Blick auf einen Mann namens Archippus. Sieh auf das Amt oder den Dienst, auf das Amt, das du empfangen hast in dem Herrn, dass du es ausfüllst. Und genauso ist das im 1. Timotheusbrief, wo Paulus Timotheus daran erinnert, welche Gabe Gott ihm gegeben hat durch Auslegung der Hände von Seiten der Ältesten. Das war damals so, wurden die Brüder so eingesegnet, würden wir heute sagen. Er hatte die Gabe eines Evangelisten, eine Gabe, die ich persönlich nicht habe. Andere haben diese Gabe und wir sollten uns darüber freuen, dass die Gaben ganz unterschiedlich sind, sollen uns darüber freuen, wenn andere andere Gaben haben, als wir sie haben. Er erinnert also Timotheus daran und sagt, jetzt sieh zu, dass du das auch tust, was dir geschenkt ist. Erwecke die Gabe, die in dir ist. Tu das auch, ja. Und sieh zu, dass du darin Fortschritte machst. Und das ist etwas Wunderbares, dass wir bis ins hohe Alter hinein, im Blick auf das, was wir tun, vielleicht nicht an Menge, aber doch an Qualität Fortschritte machen dürfen. In der innigen Gemeinschaft, die wir haben dürfen mit unserem Herrn Jesus Christus. Wir kommen zum Schluss. Diese göttliche Einsicht, die unsere Aktivitäten kontrollieren sollen, sodass sie sich nicht selbstständig machen, lässt uns immer wieder die Frage stellen, was hat bei mir eigentlich Priorität? Die Gemeinschaft mit meinem Herrn oder aber mein Tun? Lass es mich einmal so sagen, der Herr will dich haben. Und ist das nicht wunderbar? Er will dich haben. Der Herr Jesus hat sein Leben für dich gelassen. Völlig unabhängig von irgendeinem Tun. Er liebt dich so, wie du bist. Er hat dir sein ganzes Herz geschenkt in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Mehr konnte er nicht tun für dich. Ja? Aber er hat dich gemeint als Person. Nicht in erster Linie das, was du tust. Er möchte gerne Gemeinschaft mit dir haben. Er sehnt sich danach. Jeden Morgen sehnt er sich danach, dir zu begegnen in seinem Wort und dass du ihm dein Herz ausschütten darfst im Gebet. Jeden Morgen sehnt er sich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben und das den ganzen Tag über, ja, auch wenn wir uns dessen nicht immer bewusst sind. Das ist klar. Auch wenn wir nicht ständig mit Fragen der Heiligen Schrift umgehen. Das ist unmöglich, ja, wir haben auch andere Dinge zu tun. Aber doch ständig in der Abhängigkeit von unserem himmlischen Vater immer mal nach oben schauen, immer mal einen Seufzer oder einen Dank an ihn richten. Er möchte gerne mit uns Gemeinschaft haben. Das ist es. Und es gibt nichts Schöneres, als mit ihm Gemeinschaft zu haben. Die Frage ist nur, gibt es für mich tatsächlich nichts Schöneres oder gehe ich mehr auf in den Aktivitäten? Das ist die Frage. Stellen wir uns einmal vor, der Herr würde uns heute Morgen sagen, ich komme jetzt, um euch alle zu mir zu holen. Und ich würde sagen, Moment mal bitte, ich muss sehen, dass ich noch mit meiner Predigt zu Ende komme. Ne? Ja? Was ist mir wichtiger, die Gemeinschaft mit ihm oder das, was ich für ihn tue? Und wir haben ein Beispiel in der Bibel dafür, in der Offenbarung des Johannes, im 2. Kapitel, in dem Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus, wo das deutlich wird, dass es einen Unterschied gibt zwischen Werk und Werk. Ich spreche jetzt nicht von Gesetzeswerken und guten Werken, von diesem Unterschied nicht. Für uns Gläubige gibt es einen Unterschied. Er wird diese Gemeinde sehr positiv zunächst dargestellt im Blick auf das, was sie alles tut. Und das ist eine Menge, lest euch das mal durch zu Hause. Offenbarung Kapitel 2, von Vers 1 an. Sie haben sich viel Mühe gegeben, sie waren ganz hingegeben, sie waren nicht leidenscheu und. Alles Dinge, die positiv herausgestellt werden. Und dann kommt ja dieser bekannte schwere Vorwurf, aber ich habe gegen dich. Was hatte der Herr dieser Gemeinde Negatives zu sagen, die doch so vorbildlich dastand in ihrem äußeren Tun, innergemeindlich und nach außen hin? Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und dann spricht der Herr in diesem Zusammenhang von den ersten Werken. Tue Buße und tue die ersten Werke. Sieh zu, wovon du gefallen bist, von welcher Höhe. Tue Buße und tue die ersten Werke. Ja, was ist mit den Werken, die vorher so positiv dargestellt werden? Das waren offensichtlich keine ersten Werke. Sie hatten sich selbstständig gemacht. Sie waren nicht mehr das Resultat einer innigen Gemeinschaft, einer Liebesgemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus und mit dem himmlischen Vater. Dahin kann es kommen. Rein äußerlich nützliche Werke, aber keine Frucht für Gott, weil sie eben ihre Wurzeln nicht haben in dieser Liebesgemeinschaft mit dem Vater, wo man sich geliebt weiß in erster Linie von ihm, ja, in Christus Jesus. Von ihm geliebt weiß. Wo es nichts Schöneres gibt, als zu sagen, aber lieber Vater, ja, der Herr ist gut, in dessen Dienst ich stehe. Der Herr ist gut, ja. Du hast mir nie etwas Böses getan. Das ist immer gut mit mir gemeint. Ja, diese innige Gemeinschaft, in der man lebt von seiner Vergebung, von seiner Gnade, von dem, was er ist. Sie soll dann eben auch dementsprechende Früchte tragen. Sonst sind es keine ersten Werke. Ne? Jene Frau, die dem Herrn Jesus die Füße salbte, im Hause des Pharisäers Simon, tat diese ersten Werke. Sie wusste, meine Sünden sind vergeben. Die große Schuldenlast, die auf mir ruhte, ist weggenommen durch den Herrn Jesus. Da kommt es zu dieser innigen Beziehung zu unserem himmlischen Vater und zu dem Herrn Jesus Christus. Also, stattet euren Glauben aus, so sagt Petrus hier, mit Tatkraft, aber mit Tatkraft, die begleitet ist, verbunden ist mit dieser göttlichen Einsicht, damit es rechte Werke sind, an denen Gott seine Freude hat, wenn es auch in sehr unvollkommener Weise geschieht bei uns. Aber es ist doch etwas, woran Gott sich erfreut und was Menschen zu einem reichen Segen werden kann. Noch einmal dieser Vers. So wendet alle Mühe daran und stattet euren Glauben aus mit Tatkraft und in der Tatkraft stattet ihn aus mit göttlicher Erkenntnis, Einsicht. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu für dein Wort, das du uns gegeben hast, aus dem wir lernen dürfen. Und wir danken dir so von Herzen, dass wir dabei nicht auf uns selbst gestellt sind. In dir, Herr Jesus, ist uns alles geschenkt, was dem Vater im Himmel Freude bereitet. Daraus dürfen wir nehmen und schöpfen im Glauben und dann auch ein Leben führen, ganz praktisch zur Ehre deines Namens. Wir wollen dir herzlich danken für jeden Einzelnen von uns und wollen uns auch im Blick auf die vor uns liegende Woche dir und deiner wunderbaren Gnade anbefehlen. Amen.